Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es rund um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, dem Leben dienen.
In diesem Podcast Dialog statt Drama beziehe ich mich auf das sogenannte Kartenset Gewaltfreie Kommunikation vom Junfermann Verlag. Das sind 40 Karten in einer Box drin. Empathische Impulse für den Alltag steht vorne drauf. Auf den Karten ist auf der Vorderseite eine Aussage aus der GfK-Welt. Und wenn man die Karte umdreht, auf der Rückseite dann, steht eine Erläuterung von den Autorinnen. Und noch eine Bemerkung, bevor es losgeht. In diesem Podcast hören Sie eine KI-generierte Stimme. Also nicht meine, sondern die meines Interviewpartners. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, aus Gründen der Effizienz, Leichtigkeit und um die Inhalte regelmäßig und zuverlässig zur Verfügung stellen zu können. Alle Inhalte stammen jedoch zu 100% von mir und sind sorgfältig bearbeitet. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, so wie ich sie gelernt, verstanden und verinnerlicht habe. Mein Ziel ist es, die GfK verständlich, lebendig und praxisnah zu vermitteln, unabhängig davon, mit wem ich spreche. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Dialog statt Drama, dem Podcast rund um Konfliktklärung, gewaltfreie Kommunikation und echte Verbindung im Alltag und im Berufsleben. Heute freue ich mich ganz besonders, einen spannenden Gast bei mir zu haben, Jürgen. Jürgen ist Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und setzt die gewaltfreie Kommunikation nicht nur privat, sondern ganz bewusst im Arbeitskontext ein. Also dort, wo Hierarchien, Zeitdruck und wirtschaftliche Interessen aufeinandertreffen. Und genau das finde ich besonders interessant. Wie gelingt GfK in einem Umfeld, das oft eher leistungs- als beziehungsorientiert geprägt ist? Jürgen, schön, dass du da bist. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen und uns erzählen, wie dein Weg zur gewaltfreien Kommunikation begonnen hat und welche Rolle sie heute in deinem Berufsalltag spielt?
Ja, hallo. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ich bin Jürgen, 47 Jahre alt, arbeite als Bereichsleiter in einem mittelständischen Unternehmen mit so etwa 200 Mitarbeitenden. Ursprünglich komme ich aus der Technik, bin also kein klassischer Kommunikator. Aber ich habe vor ein paar Jahren die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und das hat bei mir im Kopf und im Herzen echt was bewegt. Mein erster Kontakt war tatsächlich ein internes Konfliktgespräch, das völlig eskaliert ist. Und damals hat ein Coach, der mit GfK gearbeitet hat, moderiert. Ich war völlig baff, wie ruhig und klar das ablief. Und gleichzeitig war da so viel Verbindung im Raum. Seitdem habe ich mich tiefer mit der GfK beschäftigt, habe ein paar Weiterbildungen gemacht und setze GfK heute vor allem in Meetings ein. Beim Führen von Teams, im Umgang mit schwierigen Rückmeldungen und auch in der Konfliktklärung. Was mir dabei besonders wichtig ist, dass GfK keine Methode gegen die anderen ist, sondern ein Weg, mit den anderen in Kontakt zu kommen. Auch wenn es mal, kracht.
Danke dir, Jürgen. Was ich bei dir gerade so stark höre, ist dieses, wenn es kracht. Also dieser Moment, wo das normale Funktionieren nicht mehr trägt. Wo Positionen aufeinandertreffen. Wo vielleicht noch gesprochen wird, aber nicht mehr wirklich gehört. Und ich erlebe das gerade im Führungskontext immer wieder. Solange alles läuft, funktioniert Kommunikation über Rollen ganz gut. Aber sobald Druck dazukommt, Zeitdruck, wirtschaftlicher Druck, Erwartungsdruck, rutschen wir schnell in Muster, die eher trennen als verbinden. Nicht, weil wir böse Absichten hätten, sondern weil wir es so gelernt haben. Und genau da setzt ja die gewaltfreie Kommunikation an. Sie macht sichtbar, wo wir unbewusst in Macht über andere gehen, statt in Macht mit anderen. Ich habe hier eine Karte aus dem GfK-Kartenset. Da steht ein Satz drauf, den ich sehr zentral finde, gerade für Führungskräfte.
Wenn jemand eine Forderung von uns hört, dann sieht er zwei Möglichkeiten: Unterwerfung oder Rebellion.
Und aus GfK-Sicht ist das ja total logisch. Eine Forderung, also etwas, bei dem ein Nein keine echte Option ist, aktiviert beim Gegenüber sofort ein Schutzsystem. Und Schutz kennt im Grunde zwei Richtungen: Anpassen oder Widerstand. Also entweder ich mache es, vielleicht innerlich im Rückzug. Oder ich gehe in Opposition, offen oder verdeckt. Und beides, wie du schon gesagt hast, ist kein Boden für echte Kooperation. Mich würde deshalb interessieren, wenn du diesen Satz heute hörst, mit deiner Erfahrung als Führungskraft und mit deinem GfK-Hintergrund, was löst er bei dir aus?
Puh, ja, das ist ein starkes Zitat. Und es trifft für meinen Alltag in der Firma tatsächlich sehr genau ins Schwarze. Ich habe das früher gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber heute würde ich sagen, Forderungen sind wie Türen, die direkt ins Machtspiel führen. Wenn ich jemandem sage, das muss jetzt aber endlich erledigt sein, dann hört der andere, auch wenn ich es noch so sachlich meine, oft, wenn du das nicht machst, gibt's Ärger. Und dann passiert genau das. Entweder er geht innerlich in den Gehorsam, macht's, aber vielleicht mit Zähneknirschen oder ohne Herz. Oder er geht auf Konfrontation, sagt vielleicht nichts, aber blockiert auf seine Weise. Also, Unterwerfung oder Rebellion. Und beides ist Gift für echte Zusammenarbeit. Was ich durch die GfK gelernt habe, ist, es geht nicht darum, weich zu werden oder keine Klarheit mehr zu haben, sondern darum, wie ich Klarheit ausdrücke, ohne Macht auszuüben. Also nicht Macht über andere, sondern Macht mit ihnen. Wenn ich heute zum Beispiel in einem Teammeeting eine Aufgabe klar verteilen will, dann versuche ich, den Kontext transparent zu machen. Ich sage vielleicht, mir ist wichtig, dass wir das Projekt bis Freitag fertig haben, weil unser Kunde sich darauf verlassen will. Und ich fühle mich gerade ziemlich angespannt damit. Ich brauche Verlässlichkeit. Wer könnte sich vorstellen, diesen Teil zu übernehmen? Und dann bin ich auch offen für ein Nein, weil ich weiß, nur ein echtes Ja ist ein tragfähiges Ja. Und weißt du was? Ich erlebe, dass die Leute dann viel eher bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weil sie merken, dass sie gesehen werden, dass es um Bedürfnisse geht, nicht um Gehorsam.
Danke dir, Jürgen. Ich finde es spannend, wie klar du dieses Bild vom Machtspiel beschreibst. Und genau da liegt aus meiner Sicht der Kern. In der gewaltfreien Kommunikation, wie sie Marshall Rosenberg entwickelt hat, geht es ja nicht darum, nett zu sein oder Konflikte zu vermeiden. Es geht um die Frage, wie bleiben wir in Verbindung, auch wenn es um Verantwortung, Termine und Ergebnisse geht. Und das hängt ganz stark mit dem Menschenbild zusammen. Die GfK geht davon aus, dass Menschen grundsätzlich bereit sind, beizutragen. Kooperation ist kein Ideal, sie ist biologisch und sozial tief in uns verankert. Wir wollen Teil von etwas Sinnvollem sein. Wir wollen wirksam sein. Wir wollen freiwillig beitragen. Aber, und das ist entscheidend, wir reagieren sehr sensibel auf Zwang. Sobald mein Gegenüber spürt, ich darf hier eigentlich nicht Nein sagen, geht innerlich ein Schutzmechanismus an. Und dann sind wir wieder bei deinem Bild: Unterwerfung oder Rebellion. Entweder ich passe mich an, vielleicht äußerlich kooperativ, aber innerlich im Rückzug. Oder ich gehe in Widerstand, offen oder subtil. Und genau deshalb ist die Unterscheidung zwischen Bitte und Forderung in der GfK so zentral. Ich lese den Text auf der Rückseite der Karte nochmal vor.
Bitten werden dann als Forderungen aufgefasst, wenn der andere davon ausgeht, dass er beschuldigt oder bestraft wird, wenn er nicht zustimmt. Wenn jemand eine Forderung von uns hört, dann sieht er nur zwei Möglichkeiten: Unterwerfung oder Rebellion. In beiden Fällen wird die bittende Person als jemand wahrgenommen, der Zwang ausübt, und so lässt die Bereitschaft des Zuhörers, einfühlsam auf die Bitte einzugehen, rapide nach.
Und jetzt kommt der berühmte Prüfstein von Marshall Rosenberg. Er sagt: Woran erkenne ich, ob es eine Bitte oder eine Forderung war? An meinem Umgang mit einem Nein, Das heißt, nicht das Wort entscheidet, nicht der Ton entscheidet, sondern meine innere Haltung. Wenn ich ein Nein höre, bleibe ich dann in Verbindung oder gehe ich in Bewertung, Druck oder subtile Bestrafung? Und das ist gerade im Führungskontext extrem herausfordernd, weil Ergebnisse geliefert werden müssen, weil Verantwortung da ist, weil Hierarchie real existiert. Deshalb würde mich wirklich interessieren, Jürgen, wie navigierst du dieses Spannungsfeld? Wie gelingt es dir, klar in der Sache zu bleiben und gleichzeitig offen für ein Nein? Und woran merkst du bei dir selbst, dass es wirklich eine Bitte ist und keine Forderung im Schafspelz?
Ja, das ist ein zentraler Punkt. Und du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Die Unterscheidung zwischen Bitten und Forderungen war für mich anfangs, ehrlich gesagt, gar nicht so leicht zu verstehen. Ich dachte, na klar, wenn ich Bitte sage, ist es doch eine Bitte, oder? Aber das war ein Irrtum. In einem meiner ersten GFK-Workshops wurde das mit dem Zitat von Marshall Rosenberg deutlich gemacht. Woran erkenne ich, ob es eine Bitte oder eine Forderung war? Am Umgang mit einem Nein. Und bam, da hat's Klick gemacht. Ich habe damals mal in einem Meeting gesagt, ich würde dich bitten, den Bericht bis Freitag fertigzustellen. Und innerlich habe ich gehofft, oder eher erwartet, dass das klappt. Als dann ein "Ich schaff das auf gar keinen Fall bis Freitag" kam, habe ich sofort gemerkt, wie mein Puls hochging. Und ich dachte, na toll, auf den ist auch kein Verlass. Und da wurde mir klar, das war keine Bitte, das war eine Forderung im Schafspelz. Seitdem übe ich mich darin, Bitten wirklich als Angebote zu verstehen. Und ich schaue ganz genau, bin ich bereit, ein Nein zu hören? Will ich wirklich Verbindung oder will ich Kontrolle? Wenn ich spüre, dass ich ein Nein innerlich bestrafen würde, durch Rückzug, Genervtheit oder Bewertungen, dann formuliere ich entweder gar nichts oder ich kläre erstmal meine eigenen Bedürfnisse. In der Praxis heißt das auch oft, Kontaktbitten zu nutzen, also sowas wie: Magst du mir sagen, wie du das gerade verstanden hast? Das ist oft viel klärender, als gleich zur Handlung zu springen. Was ich in der Arbeitswelt gelernt habe: Menschen folgen Bitten, wenn sie sich freiwillig entscheiden dürfen. Dann kommt echtes Engagement zustande. Nicht das Dienst-nach-Vorschrift-Verhalten, das bei Forderungen oft folgt. Und ja, du hast recht. Die Grundlage ist das Menschenbild. Wenn ich daran glaube, dass mein Gegenüber von sich aus beitragen will, dann braucht's keine Machtspiele.
Diese Forderung im Schafspelz, das ist so entlarvend. Und ich finde, genau da zeigt sich, wie fein der Unterschied zwischen Strategie und Bedürfnis ist. Wir können noch so höflich formulieren, wenn innerlich das Bedürfnis nach Kontrolle stärker ist als das Bedürfnis nach Verbindung, dann schwingt das mit. Menschen reagieren nicht nur auf Worte, sondern auf Haltung. Für mich ist die entscheidende Frage gar nicht, war es sprachlich eine Bitte, sondern war ich innerlich frei? Frei heißt für mich, bin ich wirklich bereit, dass mein Gegenüber ein Nein sagt, ohne dass ich ihm innerlich Unwillen, Illoyalität oder mangelndes Engagement unterstelle? Denn wie wir ja auch in unseren Unterlagen zu den 4 Schritten sehen, der Unterschied zwischen Bitte und Forderung zeigt sich ausschließlich am Umgang mit dem Nein. Und dieses Nein ist ja, wie wir es in den Grundannahmen formulieren, kein Widerstand, sondern ein auf 4 Buchstaben reduzierter Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen. Wenn ich ein Nein höre, habe ich im Grunde 2 Wege. Entweder ich gehe innerlich in Bewertung, dann bin ich im Wolf. Oder ich werde neugierig. Welches Bedürfnis schützt mein Gegenüber gerade? Und da wird es transformativ. Vielleicht geht es um Selbstwirksamkeit, vielleicht um Struktur, vielleicht um Entlastung oder Integrität. In dem Moment, in dem ich das Nein als Hinweis auf ein unerfülltes Bedürfnis verstehe, verschiebt sich mein Fokus. Ich kämpfe nicht mehr gegen eine Strategie, ich forsche nach dem Bedürfnis. Und genau da entsteht Kooperation. Was ich bei dir besonders stark höre, Jürgen, ist dieser Perspektivwechsel. Du gehst nicht mehr davon aus, dass dein Team funktionieren muss, sondern dass Menschen grundsätzlich beitragen wollen, wenn ihre Bedürfnisse gesehen sind. Das entspricht ja auch unserer Zen-Grundannahme. Menschen sind auf Kooperation ausgelegt und handeln immer im Versuch, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und vielleicht liegt genau hier die Führungsreife. Nicht das Nein zu managen, sondern die Beziehung zu halten. Ich würde dich deshalb noch etwas tiefer fragen. Wenn du ein Nein hörst, welches deiner eigenen Bedürfnisse ist in diesem Moment vielleicht nicht erfüllt? Geht es dir um Verlässlichkeit, um Verantwortung, um Wirksamkeit? Und was brauchst du, um mit deinem eigenen unerfüllten Bedürfnis empathisch zu bleiben, statt Druck aufzubauen? Denn oft entscheidet sich die Qualität unserer Bitten nicht im Außen, sondern in der Art, wie wir innerlich mit unseren eigenen Bedürfnissen umgehen.
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Weil genau da zeigt sich ja, wie tief meine GFK-Praxis wirklich geht. Früher hätte ich ein Nein eher als Widerstand gesehen oder als Problem. Heute versuche ich es als Geschenk zu sehen. Klingt erstmal komisch, aber ein Nein ist für mich wie ein Hinweis. Hier ist noch was, das gesehen werden will. Wenn mir jemand sagt, ich will oder kann das nicht, dann versuche ich erstmal neugierig zu bleiben. Also nicht gleich innerlich abzuhaken oder enttäuscht zu sein, sondern zu fragen, magst du mir sagen, was dich daran hindert? Oder was bräuchtest du, damit das für dich machbar wäre? In diesen Momenten geht es für mich nicht um die Aufgabe an sich, sondern um die Beziehung. Wenn ich Verbindung halte, kommt oft was ganz Ehrliches zurück, wie Überforderung, andere Prioritäten oder ein Bedürfnis nach Rücksicht. Und genau da wird's ja spannend. Ich hatte mal einen Kollegen, der bei einer Aufgabe sofort Nein gesagt hat. Früher hätte ich das vielleicht persönlich genommen. Aber diesmal habe ich gefragt, was ist dir gerade wichtig, dass du so deutlich Nein sagst? Und er hat gesagt, ich habe gestern Überstunden geschoben, weil ich ein anderes Projekt retten wollte. Ich bin echt platt und will meinen Akku nicht schon wieder leer fahren. Da war nicht Verweigerung, da war ihm Selbstfürsorge wichtig. Und ich konnte das total würdigen. Am Ende hat sich jemand anderes freiwillig gemeldet und der Kollege war mir dankbar, dass sein Nein gehört wurde. Und weißt du was? 2 Tage später kam er von sich aus auf mich zu und hat gefragt, ob er was übernehmen kann. Das zeigt mir, ein Nein ist oft kein Ende, sondern ein Anfang. Wenn ich es schaffe, da empathisch zu bleiben, entsteht echte Kooperation. Nicht aus Pflicht, sondern aus Freiheit.
Was du beschreibst, Jürgen, ist aus meiner Sicht ein zentraler Wendepunkt in Führung. Ein Nein ist nicht nur ein individuelles Ereignis, es ist ein kulturelles Signal. In der gewaltfreien Kommunikation lernen wir ja, Konflikte entstehen nicht auf der Ebene der Bedürfnisse, sondern auf der Ebene der Strategien. Wenn jemand Nein sagt, lehnt er nicht die Beziehung ab, er lehnt eine bestimmte Strategie ab und genau hier entscheidet sich die Qualität der Zusammenarbeit. Wenn Führungskräfte ein Nein als Widerstand interpretieren, beginnt subtiler Druck. Dann entstehen Rechtfertigung, Anpassung oder Rückzug. Klassische erste Eskalationsbewegungen. Wenn ein Nein jedoch als legitimer Ausdruck eines Bedürfnisses anerkannt wird, entsteht psychologische Sicherheit. Und Sicherheit ist die Voraussetzung für echte Verantwortung. Denn Menschen übernehmen nur dort Verantwortung, wo sie nicht um ihre Würde kämpfen müssen. Für mich bedeutet GFK in Organisationen deshalb nicht nur empathisch reagieren, sondern präventiv Räume gestalten. Räume, in denen von Anfang an klar ist, Bedürfnisse dürfen ausgesprochen werden, Überforderung darf benannt werden, Prioritäten dürfen transparent gemacht werden. Ein Nein ist keine Illoyalität, sondern eine Information. Und genau hier sehe ich den nächsten Entwicklungsschritt. Wenn wir Strukturen schaffen, in denen Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte selbstverständlich Platz haben, dann braucht es weniger Konfliktklärung, weil weniger strategische Kämpfe entstehen. Dann wird aus Führung nicht Durchsetzen, sondern Koordination von Bedürfnissen. Und ich habe den Eindruck, dass du genau das begonnen hast. Nicht nur im 1:1, sondern auf Teamebene. Wie zeigt sich diese Haltung konkret in euren gemeinsamen Formaten? Wie spiegelt sich diese Bedürfnistransparenz in euren Meetings wider?
Meetings sind eigentlich so ein unterschätzter Goldschatz, was Teamkultur und Zusammenarbeit angeht. Bei uns im Unternehmen haben wir da echt einen Wandel durchgemacht. Früher waren Meetings oft zäh, viel Input, wenig Beteiligung. Und am Ende ging jeder raus und dachte, und jetzt? Was soll ich tun? Oder schlimmer, warum war ich überhaupt dabei? Was für mich der Gamechanger war, ist tatsächlich die GfK. Und zwar auf zwei Ebenen. Erstens die Haltung. Ich komme nicht mehr mit dem Anspruch rein, alles im Griff zu haben oder die besten Ideen zu präsentieren. Sondern ich bringe eine Haltung mit, die sagt, ich will hören, was euch bewegt. Ich will mit euch denken. Und das verändert schon mal viel. Zweitens die Struktur. Wir haben eingeführt, dass jeder, der ein Meeting einberuft, drei Fragen beantwortet. Erstens, Toddlers geht's konkret. Das ist die Beobachtungsebene. Zweitens, was bewegt mich daran? Gefühl und Bedürfnis? Also zum Beispiel, ich bin etwas unruhig, weil ich Klarheit brauche, wie wir mit dem Kundenauftrag umgehen. Drittens, Ritters brauche ich heute konkret vom Team. Das ist die Bitte. Diese kleine Struktur bringt sofort mehr Fokus und Verbindung rein. Und das Meeting kippt nicht in so ein endloses Lamentieren oder Ping-Pong der Meinungen. Und was auch enorm hilft, Check-in und Check-out-Runden. Beim Check-in sagt jeder kurz, wie er oder sie gerade da ist. Ohne Diskussion, einfach als Stimmungsbild. Und beim Check-out, was nimmst du mit? Das klingt simpel, aber es macht einen riesen Unterschied für die Beteiligung und die Motivation. Eine schlechte Meeting-Kommunikation erkenne ich sofort daran, wenn Leute sich entweder zurückziehen oder anfangen, sich zu rechtfertigen. Dann ist meistens ein Bedürfnis verletzt. Oft nach Klarheit, Sicherheit oder Mitbestimmung. Wenn das passiert, versuche ich wie eine Giraffe auf Empfang zu gehen. Ich habe gerade den Eindruck, du bist nicht so einverstanden. Magst du sagen, was gerade los ist? Das macht Raum auf. Und der ist oft viel produktiver als das ursprüngliche Thema. Kurz gesagt, gute Kommunikation im Meeting heißt für mich, dass wir echt miteinander in Kontakt sind. Nicht nur reden, sondern hören, sehen, spüren.
Ja, Jürgen, das gefällt mir sehr. Was du beschreibst, ist im Grunde der Kern jeder funktionierenden Teamkultur. Emotionale Sicherheit. Und das ist kein weicher Faktor, sondern eine strukturelle Voraussetzung für gute Zusammenarbeit. In Meetings verdichtet sich Teamkultur wie unter einem Brennglas. Hier treffen Rollen, Erwartungen, Druck und Persönlichkeit unmittelbar aufeinander. Und wenn Menschen in diesem Raum nicht das Gefühl haben, sicher sprechen zu können, entsteht Zurückhaltung oder Rechtfertigung. Beides verhindert echte Beteiligung. Emotionale Sicherheit bedeutet nicht Harmonie. Sie bedeutet, ich darf hier sagen, was mich bewegt, ohne dafür abgewertet zu werden. Und genau hier wird die GfK relevant. Nicht als Technik, sondern als Haltung. Wenn wir Gespräche konsequent auf die Ebene von Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte bringen, verlassen wir die Bewertungsebene. Die zentrale Frage verschiebt sich dann von wer hat Recht? Zu, was wird hier gerade gebraucht? Das betrifft nicht nur einzelne Teammitglieder. Auch Führung, Organisation und sogar das Systemunternehmen haben legitime Bedürfnisse. Etwa nach Klarheit, Verlässlichkeit oder Wirtschaftlichkeit. Gewaltfreie Kommunikation heißt nicht individuelle Befindlichkeiten zu berücksichtigen. Sie heißt, alle relevanten Bedürfnisse transparent zu machen und in Beziehung zu bringen. Und das ist ein entscheidender Punkt. GfK bedeutet nicht, dass immer alles weich und konfliktfrei sein muss. Sie wird besonders dann wichtig, wenn Spannung entsteht. Gerade im Konflikt verhindert sie Eskalation, weil sie den Fokus wieder auf das Gemeinsame und auf Klärung lenkt, auf das, was hinter Positionen steht. Du hast mit deiner Meetingstruktur im Grunde genau das umgesetzt. Klarheit über Thema. Transparenz über Motivation. Konkrete Bitte an das Team. Das schafft Orientierung und Beteiligung zugleich. Interessant ist übrigens, dass auch moderne Organisationsforschung genau in diese Richtung geht. In Unternehmen, die auf Selbstverantwortung und Kooperation setzen, wird Kommunikation bewusst gestaltet, nicht als Nebensache, sondern als Führungsinstrument. Und dort taucht die GfK immer wieder als Referenz auf, weil sie Struktur und Menschlichkeit verbindet. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Gute Meetings entstehen nicht durch mehr Agendapunkte, sondern durch mehr Bewusstheit in der Kommunikation. Und deshalb würde ich gern zum Abschluss, ganz im Sinne deiner Checkout-Runden, den Ball nochmal zu dir spielen. Was nimmst du aus unserem Gespräch heute mit?
Dann werden Meetings zu einem Ort, wo Verbindung entsteht. Und daraus dann auch richtig gute Entscheidungen. Ja, danke. Das war jetzt echt ein schöner Bogen, den wir da gemeinsam gespannt haben. Und du hast nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesetzt. Diese emotionale Sicherheit, von der du sprichst, das ist für mich, ja, das Fundament jeder echten Teamarbeit. Wenn Menschen sich sicher fühlen, dann trauen sie sich auch, ehrlich zu sein, Verantwortung zu übernehmen und ja, sich auch zu zeigen. Und genau da fängt für mich gelebte GfK an. Was ich heute mitnehme aus unserem Gespräch? Ich nehme mit, dass es sich lohnt, bei Sprache und Haltung genau hinzuschauen. Gerade im Alltag, gerade im Stress. Dass Bitten nicht weich sind, sondern ein Zeichen von echter innerer Klarheit. Und dass Teams dann stark sind, wenn sie sich nicht nur inhaltlich, sondern auch menschlich begegnen dürfen. Auf Augenhöhe sozusagen, mit dem Mut, auch mal ein echtes Nein zu sagen. Ich gehe gestärkt aus diesem Gespräch. Mit der Erinnerung daran, dass Führung auch bedeutet, Räume zu öffnen. Räume, in denen Menschen gern beitragen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Danke dir für den Raum heute, für die Fragen und für diesen Podcast, der für mich ganz klar unter Dialog statt Drama fällt und damit schon Teil der Veränderung ist, die sich sicher viele von uns im Berufsleben wünschen.
Ja, danke dir, Jürgen, für deine Offenheit, für deine Praxisnähe und für diesen ehrlichen Einblick in deinen Führungsalltag mit Giraffenherz. Was heute sehr deutlich geworden ist, gewaltfreie Kommunikation ist keine zusätzliche Technik, die man noch oben drauf legt. Sie ist eine Haltung, eine Entscheidung, wie wir führen, wie wir sprechen und wie wir auf ein Nein reagieren. Wir haben darüber gesprochen, dass Forderungen oft unbewusst in Machtspiele führen, dass echte Bitten nur dann Bitten sind, wenn ein Nein möglich ist und dass genau in diesem Nein häufig der Schlüssel zu echter Kooperation liegt. Wir haben gesehen, wie Meetings zu Orten der Verbindung werden können, wenn Klarheit über Anliegen, Bedürfnisse und konkrete Bitten herrscht. Und dass emotionale Sicherheit kein Luxus ist, sondern die Grundlage für Verantwortung und Beteiligung. Vielleicht ist das die Essenz dieser Folge. Kooperation entsteht nicht durch Druck, sondern durch Wahlfreiheit und Beziehung. Wenn du zugehört hast und selbst Führungskraft bist oder Teil eines Teams, in dem du dir mehr Verbindung wünschst, dann nimm dir gern eine Sache mit. Fang klein an, vielleicht mit einer echten Bitte oder mit einem kurzen Innehalten vor dem nächsten Meeting und der Frage, was ist mir wirklich wichtig und wie kann ich das so sagen, dass mein Gegenüber freiwillig mitgehen kann? Wenn dich diese Folge inspiriert hat, freuen wir uns über dein Feedback, über ein Teilen in deinem Netzwerk oder über eine Nachricht, was dich besonders bewegt hat. Das war Folge 23 von Dialog statt Drama. Bleibt in Verbindung, bleibt neugierig und vor allem bleibt menschlich.
Und zum Abschluss noch eine kleine GfK-Übung, wenn Sie möchten. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie jemanden um etwas gebeten haben und diese Person hat mit Nein geantwortet. Gehen Sie innerlich noch einmal in diesen Moment zurück. Wie haben Sie reagiert? Haben Sie es persönlich genommen? Waren Sie verletzt, enttäuscht oder vielleicht sogar verärgert? Und jetzt betrachten Sie die Situation einmal aus einer gewissen inneren Distanz. Könnte es sein, dass das Nein der anderen Person gar nicht gegen Sie gerichtet war, sondern es war lediglich ein Nein zu Ihrer vorgeschlagenen Strategie, weil die Person in diesem Moment ihr eigenes Bedürfnis schützen wollte? Wenn dieser innere Perspektivwechsel gelingt, dann sind Sie bereits auf dem Pfad der Empathie. Ein Nein ist oft kein Nein zur Beziehung. Es ist häufig ein Ja zu einem eigenen Bedürfnis. Spüren Sie einmal nach, was sich verändert, wenn Sie das Nein unter diesem Blickwinkel betrachten.
So, das war's auch schon wieder für heute mit einer Inspiration aus der GfK-Welt, gewaltfreie Kommunikation. Ich habe ihm dazu meine Gedanken vorgetragen und erläutert, es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und vielleicht auch eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das gemeinsame Miteinander zu blicken. Für mich ist die GfK tatsächlich nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich es wirklich sehr freuen, falls Sie noch ein paar GfK-Übungen oder weiterführende Informationen suchen. Dann können Sie sich mal auf meiner Webseite umsehen, socialmediator.de. Ja, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Machen Sie es gut!